So, guten Morgen. In Psalm 62, Vers 5 steht: Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden, und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Reichlich mit dem Allerbesten versorgt. Ist es nicht ein Wunsch irgendwo, den jeder im Herz trägt? Dass die Seele mit dem Allerbesten in reichlicher Menge versorgt ist, satt ist, glücklich ist. Voller Freude jubeln zu können. Weil manche Menschen, die formulieren das so, ja, ich will nur glücklich sein. Oder irgendwelche Sprüche auf irgendwelchen komischen Tassen drauf, just be happy oder so, irgend sowas die Richtung. Ich weiß nicht, wer kennt's? Also, so, das ist das einzige Ziel, so, nur glücklich sein. Dann ist alles in Ordnung. Ich glaube aber, dass genau andersrum ist. Wenn alles in Ordnung ist, wenn alles geregelt ist, was zu regeln ist, wenn alles seine Ordnung hat, dann kommt auch das Glück. Dann kommt auch die Freude, dann kommt die Fülle. Ich will mal einen Psalm 63 vorlesen, erstmal komplett. Psalm 63, 1-11. Ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Gott, mein Gott bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch, in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens. Meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden, und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden, und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört. Denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Vater, ich bitte dich für dein Wort, dass es einfach zu unserem Herz reden darf. Dein Wort ist voller Geist und voller Leben. Und das bitte ich, dass dein Wort von deinem Geist erfüllt wird mit Leben für uns und in unserem Herz denn ankommen darf. Ich will mit dem Vers 2 mal anfangen. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Und da ist die Frage so, an dich persönlich, wo bist du? Oder wo glaubst du zu sein? Irgendwie äußerst komfortabel gebettet in deiner Hängematte. Alles ist gut um dich herum, alles easy, keine Probleme in Sicht. Mittendrin in deinem selber geschaffenen Paradies, wo wenn es Probleme gibt, werden sie ausgeblendet. Und es wird alles so hingebogen, dass es irgendwie passt. Oder anerkennst du, in einem dürren Land zu sein? Ich meine, so eine Frage, was ist die... Dein tiefster Genuss, deine präsenteste Hoffnung so für dich. Was füllt dich mit Freude? sowas wie jetzt, dass man es langsam Sommer wird, dass man warme Tage haben, was draußen genießen kann? Ist das so die Hoffnung, die Ziel, die Freude? Wenn die Lieblingsmannschaft gewinnt im Fußball oder im Job irgendwie die nächste Stufe befördert wird oder es gerade gut mit den Aktienanlagen läuft. Oder wenn es in der Familie wunderbar und harmonisch läuft, es was Gutes zum Essen gibt. Oder ich meine, sicher gibt es hier auf der Welt schöne Dinge, die uns Gott geschenkt hat, um sie genießen, ganz ohne Frage. Manche Sachen sind auch nur irgendwie eine leere Illusion, eine Lüge, wo wir, sobald wir sie haben, merken wir, na okay, es hält doch nicht ganz, was es verspricht. Wieso das mit dem Sündenfall, Gott sein zu wollen, hat bis jetzt nicht funktioniert. Und unfassbares Elend über die Welt gebracht und bringt es immer wieder. Aber wirklich Gutes, das wir hier auf der Welt entdecken, ist im Endeffekt auch immer eine Reflexion von dem einzig Guten, vom Schöpfer selber. Die Erde war wüst und leer. Und das war der Zustand, bevor Gott angefangen hat mit seiner Schöpfung. Und da hat Gott angefangen, darauf aufzubauen. Ich habe eine Stelle in der Apostelgeschichte 14, 16 bis 17. Er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen ihren eigenen Weg gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Die Schöpfung einmal perfekt gemacht, dann aber versklavt unter Sünde, unter Vergänglichkeit. Und trotzdem ist drin noch Gutes gesehen. Trotzdem sieht man noch einen Segen drin von Gott, den er trotzdem drüber gelassen hat. Und der war immer noch in so vielen Arten und Weisen erleben dürfen. Egal, ob wir nach Gott suchen oder nicht, aber wir sind gesegnet hier auf der Welt. Und in Jesus ist die Möglichkeit gekommen, eine vollkommen neue Schöpfung zu sein. Unabhängig zu werden von der Vergänglichkeit. Was Neues zu haben, einen Anker in der Ewigkeit zu haben, der nie vergehen wird. Und so navigieren wir ja jetzt irgendwie so zwischen den zwei Welten. Das Sichtbare, Vergängliche ist doch da, wir leben da drin. Aber gleichzeitig ist uns was Neues ins Herz reingelegt. Und ich glaube, viel wird in unserem Leben dadurch bestimmt werden, wie wir die Dinge interpretieren. Wie wir die ewigen Verheißungen interpretieren, die Gott uns gibt, die Gott uns zusagt, was wir damit machen, wie wir die Segnungen, die Geschenke, die wir in der Welt bekommen, interpretieren, wie wir interpretieren, wenn es hier auf der Welt eine Wüstenzeit gibt, durch die wir durchgehen. Das wird viel verändern. Jesus beschreibt den Zustand, in dem wir hier leben, in der Welt, aber nicht von der Welt, nennt Jesus das. Was sind hier da, aber wir gehören eigentlich nicht so, mehr so ganz dazu. Im Korinther 7, Vers 31, wie es heißt, und die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Oder im Hebräer 11, Vers 13 bis 14, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Oder im Jeremia 2, Vers 13. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen. Rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Oder Jakobus 4, Vers 4 wird das sehr drastisch. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder wie Jesus sagt im Johannes 4, Vers 13 bis 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Psalm 73, Vers 25 bis 26. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Die Versprechen, die Segnungen, die materiellen Dinge von der Welt, die müssen für uns transparent werden. Wir müssen den wahren Wert, den Kern dahinter sehen, den die Dinge haben. Und Gott will uns die richtige Sicht darauf offenbaren, will uns zeigen, was ist wichtig, was ist unwichtig, was steckt eigentlich hinter den Dingen, was steckt hinter der Oberfläche. Eine gleiche Sache kann für mich total miserabel sein und schlecht sein, mein Leben runterziehen, zerstören, weil ich eine falsche Verbindung dazu habe. Und für meinen Bruder ist die perfekt in Ordnung und ist einfach ihm geschenkt zum Genuss. Und ich selber hänge mein Herz daran, mich zerstört. Wir können nicht pauschal nach einer Regelsammlung die Dinge abhaken, sondern müssen mit Gott in Verbindung stehen und fragen, was macht das in meinem Leben? Was hat das von Stellenwert in meinem Leben? Nichts Vergängliches kann die Seele langfristig satt machen. Und mir ist der Vers so hängen geblieben: Aus einem dürren Land schrei ich zu dir. Da macht hier eine Standardbestimmung, der ignoriert nicht, wo er steht. Aber gleichzeitig richtet er sich aus. Er sagt, ja, okay, das sind echt miserable Umstände, wo er drin steht. Ein dürres Land hier, das war so ganz praktisch. Ich meine, er war in der Wüste. Und trotzdem richtet er sich aus. Und ich glaube, das können wir auch erkennen, wenn wir den Sachen auf den Grund gehen, den Vergänglichen, dann wird man merken, okay, das ist ein dürres Land hier auf der Welt. Das ist alles vergänglich. Nichts ist wirklich bleibt, nichts ist wirklich langfristig erfüllt. Aber in dem Vers geht es weiter. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Er macht was Aktives daraus. Er nimmt sich einfach nur hin. Ja, ich bin halt in der Wüste und so ist es halt. Nee, in der Wüste drin sucht er Gott. Und er konnte eigentlich zum Heiligtum überhaupt nicht hingehen, zu dem Physischen, das da war. Weil er war auf der Flucht. Er konnte da nicht unter die Leute gehen zum Heiligtum. Aber er hat gemerkt, er kann Gott überall begegnen, unabhängig von Ort. Und wie viel mehr wir, wenn Gott in unserem Herzen drin Heiligtum aufgerichtet hat, kann man in uns selber drin entdecken, dass da Gott lebt. In Matthäus 7, Vers 7, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Jesaja 55, Vers 6, sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist. Gott sucht nicht was Aktives. Er lässt sich nicht immer an der gleichen Stelle entdecken. Es lässt sich nicht nach einem Ritual machen. Ja, das hat die letzten Jahre schon so funktioniert. Man wirkt so, als ob sich Gott versteckt hätte. Aber ist er vielleicht einfach nur einen Schritt auf dem Weg weitergegangen. Ich habe den nächsten Schritt nicht ganz erwischt und deswegen bin ich jetzt gerade am Gucken, okay Gott, du bist doch bei mir, wo bist du hin? Und ich gehe einen Schritt weiter und ich merke so, ja, da ist er ja. Und ruft mich schon lange in den nächsten Schritt weiter, in eine neue Form von Gemeinschaft und es verändert sich was und es bleibt aktiv. Und vielleicht will Gott manchmal meinen Glauben prüfen, ob ich wirklich auf Unsichtbares vertraue, wenn vielleicht das total Lebendige, das Unmittelbare irgendwie mal eine Zeit lang ausbleibt und fehlt. So eine Zeit habe ich erlebt in den letzten Monaten. Es war irgendwie das Unmittelbare, Direkte mit Gott war selten. Und trotzdem war es dann eine Entscheidung von mir, okay, was mache ich damit? Sage ich dann, es bringt eh nichts. Und dazu war ich immer wieder versucht. Das ist herausfordernder, wenn nicht direkt ein Erfolg sichtbar ist, nicht direkt ein Ergebnis sichtbar ist. und ich wirklich auf Unsichtbares vertrauen muss und wirklich glauben muss. An das Große und Ganze müssen wir so oder so glauben, aber wenn manchmal nicht mal so die kleinen Sachen irgendwie in manchen Zeiten so Alltag sind und so unmittelbar sind, wenn die mal ausbleiben, ja, ist dann deswegen alle Verheißungen von Gott, ist, okay, das kann man vergessen. Oder bleibe ich dran und suche und sage, okay Gott, das fühlt sich echt nach Wüste an momentan, aber ich bleibe dran, ich suche nach dir. Und David hat eine Erkenntnis, die, glaube ich, auch ihm in seinem Leben eine ganz starke Ausrichtung gegeben hat. Und zwar im Vers 3. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. Im anderen Psalm, im Psalm 84, Vers 10 heißt es: Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Und ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Und im Johannes 12, Vers 25 heißt es: Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und hassen, das bedeutet nicht ein Verabscheuen, das bedeutet ein Zurücksetzen. Gegenüber was anderem. Ich setze mein eigenes Leben zurück gegenüber der Beziehung, die ich zu Jesus haben darf. Ich setze mein irdisches Leben zurück gegenüber dem Versprechen auf ewiges Leben. Ich sehe einen größeren Wert drin, in der Hoffnung auf Ewigkeit, als in dem Jetzt und Hier. Genau das meint es damit, die Prioritäten. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selber. Und das zusammen sollst du dein Leben hassen. Es geht um Zurücksetzen, es geht um eine Priorität. Es geht nicht um eine Selbstverachtung, Selbstablehnung. Das sind Geschöpfe Gottes und das darf man akzeptieren und wertschätzen, dass Gott sich Mühe gegeben hat. Und trotzdem ist es nicht alles. Trotzdem hat Gott noch viel, viel mehr vorbereitet. Im Hebräer 11, Vers 24 bis 26 steht: Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Weiter im Hebräer 11, Vers 32 bis 38. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, da Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Und warum? Vers 35 verrät es. Weil sie die bessere Auferstehung im Blick hatten. Weil sie Ewigkeit im Blick hatten. Und deswegen die Wichtigkeit von ihrem vergänglichen Leben zurückgesetzt haben und wussten, da gibt es mehr. Und ich gebe nicht auf. Ich halte dem Gott fest, der mir das Versprechen auf Ewigkeit gegeben hat. Und das wünsche ich mir für mein eigenes Herz. Ich will mir drin die Sicherheit haben, dass Ewiges so viel realer ist als Vergängliches. Ich will die Sicherheit in meinem Herzen haben, dass die Gnade von Gott so ein unglaubliches Geschenk ist, das mehr wert ist als alles. Dann geht es im Vers 4 und 5 geht's weiter. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Hier in dem Kontext steht der Vers. Anbetung, die richtet aus, echte Anbetung ist eine Anerkennung von Tatsachen. Anbetung trotz der Zeit in der Wüste. Wüstenzeit im Leben sind manchmal unvermeidbar. Und manche Situationen lassen sich nicht einfach besser machen. Aber egal, wie miserabel eine Situation ist, wir können sie schlechter machen. Das geht immer. Und wenn wir in der Wüste sind, den Glauben verlieren und die Hoffnung, wird es definitiv schlimmer. Ich habe erst einen Bericht von einem gehört, der im KZ inhaftiert war. Das war irgendwie ein Denker, ein Arzt. Und der hat es auch überlebt. Und der hat mit der Zeit ein Auge dafür entwickelt. Er konnte voraussehen, welche Menschen überleben werden und welche nicht. Weil er gesehen hat, wenn ein Mensch aufgehört hat zu hoffen, dann hat es nicht mehr lang gedauert und die haben dem Druck und dem Elend nicht mehr standhalten können. Aber die Menschen, die eine Hoffnung hatten auf und danach, eine Hoffnung dafür hatten und einen Grund hatten, um am Leben zu bleiben, die hatten eine viel, viel höhere Chance zu überleben. Johannes 4, Vers 32 bis 34. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Unabhängigkeit von Umständen. Hier steht es drüber, dem Willen Gottes zu folgen. Und ich glaube, das ist sehr differenziert für jedes Leben einzeln, wie der Wille von Gott aussieht. Aber ich glaube, es steht in den Evangelien irgendwo drin, es gibt einen Überbegriff von dem Willen von Gott, wo es drin heißt, der Wille Gottes ist, dass ihr auf Jesus vertraut, dass ihr an Jesus glaubt. Ich habe es nicht mal genau im Wortlaut, aber ungefähr so steht der Vers. Das ist der Wille von Gott. Der allererste Wille für jeden Menschen, dass er an Jesus glaubt, auf Jesus vertraut. Und danach werden sich die anderen Sachen dann sortieren, danach wird sich Gott mit seinem Willen weiter offenbaren. Und dann wird man auch erleben, dass da drin eine Versorgung liegt. Schon hier in dem Kreuz liegt ein unfassbares Geschenk drin und das führt auf einen Weg, wo wir weiter beschenkt werden, indem wir mit dem Willen von Gott laufen und eine Speise erleben werden, ein Sattsein erleben werden, das nichts anderes geben kann. Im Vers 6 geht es weiter. Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Hier geht es um den Kopf, ums Nachsinnen, was in meinem Kopf sich so rumtreibt. Und er beschreibt, dass er das aktiv ausrichtet, seine Gedanken. Die sind nicht wie eine Herde wilde Tiere, die kreuz und quer in der Gegend rumlaufen, sondern die sind gerichtet. Er richtet sie aus. Er denkt über Gott nach. Im Kolosser 3, 1 bis 3 steht: Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, und es kam jetzt auch als Frage sehen: Bist du mit Jesus auferweckt? Ja oder nein? Wenn nein, dann kümmere dich darum, dass es zustande kommt. Die Kraft liegt im Kreuz, sie liegt für dich da. Und wenn ja, okay, du bist was ganz Neues. Also, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und im Kolosser 2, Vers 16 steht, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Ein aktives Ausrichten, Nachdenken. Im Vers 7 geht's weiter. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Und es ist ein Angebot, die Geborgenheit bei Gott. In Ruhe und Stillsein wird eure Rettung sein. Aber die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen. In Matthäus 22, Vers 37 heißt es, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen, die Verheißung von Gott anzunehmen oder nicht, sie liegen zu lassen und sich nicht zu interessieren. Niemand zwingt dich, Gott schon gar nicht. Er hält es bereit, er stellt es vor dich hin, er ruft dich, er lässt dir aber deine Entscheidung, du musst nicht. Gott ist nicht egal, wenn du nicht drauf folgst. Er will, dass jeder Mensch errettet wird. Er will jeden Menschen in seine Segnungen reinbringen. Und ich spüre aus dem Vers einfach so einen tiefen Schmerz raus, den Jesus hat, um die Menschen. Er war dann in erster Linie zu Israel gesandt erstmal, aber den gleichen Schmerz, den trägt Gott in sich für die ganze Welt. Er ruft an sein Herz, er wünscht sich die tiefe Gemeinschaft. Man weiß nicht, kennt ihr Glocken? Wir hatten früher öfter welche daheim. Und sobald irgendwie ein Vogel oben im Himmel kreist, dann macht die ihren Ruf und die Kleinen kommen sofort alle her und verstecken sich unter den Flügeln drunter. Das ist so ein schönes Bild, das hier benutzt wird. Im Römer 8, Vers 38 bis 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In dem Schatten von den Flügeln von Gott bist du sicher. Nichts wird dich dort angreifen können, nichts wird dich dort rausholen aus der Ruhe, aus dem Frieden, in den Gott dich reinstellen möchte. Im Vers 8 in dem Psalm geht es weiter. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Vater beschrieben, was in seinem Kopf drin passiert, was seine Gedanken machen. Hier drin beschreibt er einen Zustand von seiner Seele. Für ihn war das nicht so nur so ein Kopfding, sein Glaube, sondern er hat mit seiner Seele gearbeitet, er hat seine Seele überzeugt. Ein anderer Psalm sagt, was bist du so aufgewühlt, meine Seele? Vertrau doch auf Gott. Er hat sich um seine Seele gekümmert, um seine Empfindungen. Und hier beschreibt er, was mit seiner Seele ist. Sie hängt an Gott. Er hat eine tiefe, emotionale Liebesverbindung zu Gott aufgebaut, weil er weiß, dass Gott alles Allerbeste für ihn will. Weil er weiß, dass Gott ihn aufrecht hält, dass Gott ihm die Kraft gibt, durch die ganze Zeit der Verfolgung dort durchzugehen, auf der Flucht. Im 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es geht von Gott aus, die Liebesbeziehung aufzubauen. Er hat einen Schritt gemacht, einen unvergleichlichen am Kreuz. Und von dem Punkt aus lädt er dich ein, in die Beziehung einzusteigen. Im 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Gleichzeitig liegt da eine unfassbare Verheißung drauf, auf der Liebe zu Gott. Und zwar Römer 8, Vers 28, ein ganz bekannter Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17, das beschreibt nochmal die Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, auch was die Seele angeht, was ich liebe. Ich kann mich entscheiden zu lieben. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Im Vers 9 geht es weiter. Da greift er zu einem anderen Thema, das für ihn sehr präsent war in seinem Leben drin. Und zwar, er war konstant eigentlich konfrontiert mit Feinden. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Er hatte da eine Überzeugung, er wusste es, da war noch gar nichts geklärt. Er wurde immer noch verfolgt. Saul war hinter ihm her, aber er hat den Verheißungen von Gott geglaubt. Er hat sogar die Macht gehabt, sich selber darum zu kümmern, sich selber Recht zu verschaffen. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat gewartet, bis Gottes Zeit kommt. Und er hat vertraut, dass wenn Gott ihm das verheißen hat, er wird König sein, dann werden die Feinde von ihm umkommen. Dann werden die ein Ende nehmen. Und wenn Gott verheißen hat, dass keine Versuchung über unsere Kraft gehen wird, ja, dann wird das wohl so sein, dann können wir uns daran festhalten und brauchen sie nicht einschüchtern lassen von Lügen, dass das jetzt zu viel ist und jetzt gebe ich halt nach und jetzt falle ich wieder in das Alte zurück und suhle mich in dem Dreck. So, nee, wenn Gott das gesagt hat, dann ist da die Kraft auch da und ich kann die im Glauben annehmen und weitergehen. Und ich meine, wir stehen ja auch in einem Kampf drin. Der Epheser 6, Vers 12 bis 13 schreibt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widersteht und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und im Römer 8, Vers 37, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. In Vers 10 geht es weiter. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Also geht es weiter um seine Feinde. Das Teil der Schakale werden sie sein. Und der Römer 12, Vers 19 schreibt aber, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Darauf dürfen wir vertrauen. Wir müssen nicht unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten. Wir müssen nicht für uns selber kämpfen. Wir können darauf vertrauen. Gott kümmert sich darum. Gott kümmert sich ums Recht. Er wird am Ende das Recht aufrichten. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört. Denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Und vorhin hieß es schon, wir sind doch berufen zu Königen und zu Priestern. Auch wir dürfen uns aus einer würdevollen, erhobenen Position, an die Gott uns stellt, aus seiner Güte dürfen wir uns freuen, dürfen als Überwinder gehen, dürfen darauf vertrauen, dass Gott seine Gerechtigkeit aufrichtet. Ja, wenn ich jetzt über die Sendschreiben drüber schaue, dann greift es eigentlich richtig viele von den Grundprinzipien aus dem Psalm greift es auf. Nicht die Welt zu lieben, an der ersten Liebe zu Gott dran zu bleiben, den Ausblick zu behalten auf Ewiges, Verfolgung standzuhalten, selbst wenn es Widerstände gibt, es lohnt sich dran zu bleiben. Die Hoffnung, die wartet, die Verheißungen, die warten. Die ganze Bibel ist erfüllt von den Prinzipien, von den simplen, einfachen Prinzipien von dem Leben mit Gott. Viele Menschen hier in der Bibel, die da geschrieben haben, das sind Zeugnisse davon, von ihrem Leben, was sie erlebt haben mit Gott. Wie sie erlebt haben, dass Gottes Verheißungen funktionieren. Und die dürfen auch jetzt und hier dürfen uns ermutigen. Ob das im Neuen Testament ist und genauso im Alten Testament hatten schon Leute einen Ausblick drauf, auf Jesus. Wurde im Hinblick schon auf Jesus geschrieben. Da fänden wir Prinzipien wieder, die eigentlich noch gar nicht in dem Alten Testament hätten vorkommen können. Weil irgendwie war das dann alles noch so viel reglementiert und viel stur, aber trotzdem haben da Menschen schon den Ausblick gekriegt auf das Neue und das kann man dann wiedererkennen. Die Prophetie, die da drin liegt und die hinführt auf Jesus und Hoffnung macht auf Jesus, Hoffnung macht, Gott zu vertrauen, weil Gott ist der Gleiche geblieben. Er hat sich nur einfach ein Stück weiter offenbart, in einer weiteren Dimension mit Jesus. Vater, ich danke dir für die Hoffnung, die du schenkst hier auf der Welt. Ich danke dir für die Segnung, die du uns gibst. Und gleichzeitig dürfen dir vertrauen in Widerständen, in Problemen, in Schwierigkeiten. Und du bist der Hoffnung schenkt. Du bist der, auf den es sich lohnt zu vertrauen. Du bist der, der die Ewigkeit für uns im Sinn hat und für uns plant. Du sorgst dich um die nächsten Millionen Jahre, die wir mit dir verbringen werden. Das ist deine Hauptsorge, deine Hauptfürsorge vor uns. Und nebenbei kriegt man noch Haufen Segnungen für unser Leben jetzt und hier. Ich danke dir, du bist so, so gut zu uns und du offenbarst dich auf so vielen Arten und Weisen. Und ja, ich bitte dich einfach, dass unsere Augen weiter geöffnet werden, zu sehen, wie du uns segnest, was du uns als Geschenk gegeben hast und trotzdem zu wissen, dass es sich an nichts Vergängliches lohnt, ins Herz zu hängen, dass wir unser Herz auf Ewiges gerichtet haben und dass unser Vertrauen tiefer wird. Und ich danke dir, dass du dich um uns kümmerst, dass wir nicht allein gelassen sind hier auf der Welt und dass in dir Hoffnung ist. Ich danke dir, du bist so gut, du bist mitten unter uns. Und du bist voller Liebe gegen uns. Amen.